Das ist so ein Spruch, die Bibel mehr als ein Buch. Was ist denn mehr an diesem Buch als ein Buch? Also, ich entdeckte neulich, dass es für manche offensichtlich eine ertragreiche Vermögensanlage ist. Im Jahr der Bibel gibt es viele Bibelausstellungen und neulich kam mir einer vorbei, da hatten sie ganz kostbare alte Bibeln in einer Vitrine ausgestellt. Riesenvermögen. Vielleicht eine Idee, anstatt in Daimler-Aktien in alte Bibeln zu investieren. Wer weiß, man hört so manches, was beständiger ist. Ist das gemeint, wenn es heißt mehr als ein Buch? Verrückterweise habe ich neulich irgendwo gehört, dass man die Bibel zum Heroinschmuggel gebraucht hat. Das ist natürlich auch eine ganz praktische Angelegenheit. So eine schöne, dicke Altarbibel oder sowas und in der Mitte ein Loch reingeschnitten und Heroinsäckchen reingetan. So fromm wie der Goldschnitt aussieht, ahnt da natürlich keiner, dass da was anderes drin sein könnte. Mehr als ein Buch? Was ist es? Was ist denn wirklich das, was an der Bibel mehr ist als an anderen Büchern? Das Geheimnis der Bibel, das ist der auferstandene Jesus selber. Wird nirgendwie so deutlich wie am Ostertag, in den Ostergeschichten, als Jesus mit den beiden Männern von Jerusalem nach Emmaus geht. Und da redet er mit ihnen über die Bibel. Und dann sagen sie, brannte nicht unser Herz, als er mit uns redete auf dem Wege und uns die Schrift öffnete. Und im gleichen Kapitel 24 bei Lukas Evangelium heißt es ein paar Verse weiter, da öffnete, als Jesus noch einmal, als der Auferstandene den Jüngern im größeren Kreis begegnet, da öffnete er ihnen das Verständnis, dass sie die Schrift verstanden. Jesus, der Auferstandene selber am Werk, eröffnet die Bibel und eröffnet den Menschen das Verständnis. Das, was aktuell ist, was also geschieht, das tut Jesus. Er ist das Geheimnis dieses Buches. Deshalb ist man nie sicher, wo es ausgehen wird, wenn man diesem Buch begegnet. Weil der auferstandene Herr sich selbstständig macht. Und dieses Buch gebraucht und an uns arbeitet, wenn wir es lesen. Deshalb ist die Bibel mehr als ein Buch. Was ist sie denn dann, wenn Jesus so handelt? Es gibt eine lange Latte von Beschreibungen, von Erfahrungen mit der Bibel, die das deutlich machen. Lassen Sie mich zwei Dinge an diesem Abend nur rausgreifen. Das erste, sie ist meine eigene Lebensgeschichte. Ich lese aus dem Evangelium des Johannes, Kapitel 6, einige Verse, eine Szene, an der das für uns heute Abend beispielhaft deutlich werden soll. Von da an, heißt es da, es war eine Krise, von da an wandten sich viele seiner Jünger ab und gingen hinfort nicht mehr mit ihm. Da fragte Jesus die 12, wollt ihr auch weggehen? Da antwortete ihm Simon Petrus, Herr, wohin, wörtlich zu wem sollen wir denn gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens und wir haben geglaubt und erkannt, du bist der Heilige Gottes. Ich möchte Sie einladen heute Abend, dass Sie eine Anleitung zum Bibellesen, zum Lesen der Evangelien sich gefallen lassen, die Martin Luther gegeben hat. Im Jahr 1522 schrieb Martin Luther auf der Wartburg noch eine Einleitung zu einer Predigtsammlung der Kirchenpostille. Und diese Einleitung ist überschrieben, ein kleiner Unterricht, was man in den Evangelien suchen und erwarten soll. Ich will Ihnen ein paar Sätze aus diesem kleinen Unterricht, was man in den Evangelien suchen und erwarten soll, vorlesen. Da sagt er, schreibt er, so soll das Evangelium nichts anderes sein und ist nichts anderes als eine Chronik, Geschichte, Erzählung von Christus. Wer er sei, was er getan, was er geredet und erlitten habe, welches der eine Evangelist kurz, der andere lang, der eine so, der andere anders beschrieben hat. Denn aufs Kürzeste gesagt ist das Evangelium eine Rede von Christus, dass er Gottes Sohn und für uns Mensch geworden, gestorben und auferstanden und als Herr über alle Dinge gesetzt worden sei. Und dann ein paar Sätze später sagt er, wenn du nun das Evangelienbuch auftust, liest oder hörst, wie Christus hierhin oder dahin kommt oder jemand zu ihm gebracht wird, sollst du dadurch die Predigt oder das Evangelium vernehmen, durch welches er zu dir kommt oder du zu ihm gebracht wirst. Denn das Evangelium predigen ist nichts anderes, als Christus zu uns kommen lassen und uns zu ihm bringen. Wenn du aber siehst, wie er wirkt und jedermann hilft, zu dem er kommt und der zu ihm gebracht wird, sollst du wissen, dass der Glaube solches in dir wirke und Christus deiner Seele eben diese Hilfe und Güte durchs Evangelium anbietet. Hältst du hier still und lässt dir Gutes tun, so hast du es gewiss, so ist Christus dein und dir als Gabe geschenkt. Lassen Sie uns so lesen, was hier passiert. Lesen, wo Christus hinkommt und wie Menschen zu ihm gebracht werden. So lesen, dass er zu uns kommt und wir zu ihm gebracht werden. Ich lese und entdecke, diese Krise kenne ich, wo die Kräfte so wegziehen von Jesus, wo die ganze Umwelt mir deutlich macht, dass das das Letzte und das Hinterletzte ist, dass man sich mit Jesus beschäftigt. Wie ich spüre, wie das in meinem Inneren Resonanz findet, wie mich anderes fasziniert, wie die Zweifel anfangen zu nagen. Das kenne ich. Und an diese Frage von Jesus, wollt ihr nicht weggehen? Und indem ich auf den Simon Petrus höre, der für alles spricht, merke ich, er spricht für mich. Das war nicht jubelnd, aber es war grundsolide. Herr, was ist denn die Alternative? Zu wem denn sonst? Zu wem denn sonst? Übrigens, das hat mir mal geholfen. Da hat mal irgendjemand in einem Mitarbeiterkreis vor vielen Jahren, als ich Student war, gesagt, ging es um Glaubensgewissheit. Und dass man doch sagt, gibt es Gott und wie ist das mit Jesus und ist das die Wahrheit? Dann sagt er, macht doch bitte mal das Experiment. Und wenn ihr so anfangt zu spielen mit euren eigenen Zweifeln, da weiß man ja nicht, ob man dran leidet oder ob man damit kokettiert. Wenn das so über euch kommt, dann macht doch mal das Experiment und tut so, als ob's ganz radikal ohne Gebet, ohne Jesus, ohne Gott, ohne das alles geht. Herr, wohin sollen wir denn gehen? Wo sind denn die anderen Angebote? Wem soll ich denn glauben? Auf wessen Wort lohnt es sich denn zu hören? Ist da irgendeine Stimme, die konkurrieren könnte mit Jesus? Und dann sagt er, wir haben geglaubt und erkannt, dass du bist der Heilige Gottes. Und dann entdecke ich, das ist meine Lebensgeschichte. Hineingekommen in diesen Prozess. Herr, wir haben dir vertraut, wir haben dein Wort gehört, wir haben uns dem ausgesetzt, wir haben es angewandt, wir sind Schritte hinter dir hergegangen, wir haben so Erfahrungen mit dir gemacht. Und so ist eine klare Erkenntnis in uns aufgeleuchtet. Du bist der Heilige Gottes. Du bist Gottes Schlüsselfigur. Jesus steuert in dieser ganzen Geschichte nur eine Frage bei. Er tut gar nicht viel. Wollt er nicht auch weggehen? Und das ganze Geschehen ist, auch das Wort des Simon Petrus wird zum Wort Gottes, das in mein Leben hineinredet. Und ich sehe, es ist meine Lebensgeschichte. Ich darf in die Szene hineinschlüpfen. Nein, Jesus zieht mich, er, der Auferstandene, indem ich die Bibel lese, zieht mich durch den Heiligen Geist in diese Geschichte hinein, sodass es meine Lebensgeschichte ist. Nicht hineinschlüpfen und sich wohlfühlen, sondern hineinschlüpfen und gewiss werden. Und gewiss werden. Das ist das Geheimnis der Bibel. Dass er, der Auferstandene, mitgeht, wie mit den beiden Männern von Jerusalem nach Emmaus. Die waren total voller Zweifel, voller Frust, voller Verschlossenheit. Und er öffnet ihnen die Schrift. Er öffnet sie, sodass sie hineinschlüpfen können in ihre Lebensgeschichte. Und die Bibel so hineingezogen wird in ihr Leben. So geht's einem Seite um Seite in der Bibel, bis man an dieser Stelle steht, vor dem Kreuz, an dem Jesus stirbt. Man begreift, mein Tod, meine Lebensgeschichte geht hier zu Ende. Ich verdiene, was ich bekomme, und er trägt es. Und dann lese ich die Geschichte der Auferstehung, wie er den Tod durchbricht, das Grab öffnet und in Herrlichkeit den Menschen begegnet. Meine Lebensgeschichte, mit Christus gekreuzigt und auferstanden. Siehe, ich lebe. Nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Über dem Lesen der Bibel gewiss werden. Das ist das Geheimnis. Weil Jesus die Bibel öffnet, lässt er uns hinein in diese Geschichte, die dort dokumentiert wird. Und sie kommt hinein in mein Leben. Die Bibel mehr als ein Wort, weil das Geheimnis dieses Buches der auferstandene Jesus ist. Deshalb ist sie erstens meine Lebensgeschichte, geht mich direkt an. Zweitens, sie ist Gottes Geschenkurkunde. Gottes Geschenkurkunde. Lassen Sie mich noch einmal aus dieser Bibellesehilfe von Martin Luther ein paar Sätze zitieren. Da schreibt er: Das Hauptstück und der Grund des Evangeliums ist, dass du Christus, ehe du ihn als Vorbild nimmst, zuvor entgegennehmest und erkennest als Gabe und ein Geschenk, das dir von Gott gegeben und dein eigen sei. So ein wichtiger Punkt, das ist sehr modern, sehr aktuell. Martin Luther, weil er es damals genauso problematisch vorfand. Leute lesen die Bibel, lesen, sehen Jesus und sehen ihn zunächst immer als das Vorbild. Damit, sagt er, fängt's aber überhaupt nicht an. Er sagt sogar, das macht nur Heuchler. Das macht nur Heuchler. Man nimmt ihn als Vorbild und tut so, als könnte man das auch. Und nimmt den guten Vorsatz für die vollbrachte Tat. Aber wir leben ja doch nicht so wie er. Nein, sagt er, das ist das Evangelium. Bevor man ihn als Vorbild nimmt, sieht, was er tut, um daran Maß zu nehmen, zunächst ihn als das Geschenk Gottes nehmen. Dann heißt es sie. Wenn du auf solche Weise Christus annimmst als Gabe, dir zu eigen gegeben, und nicht daran zweifelst, so bist du ein Christ. Er muss keiner rausgehen aus dem Gottesdienst mit der Unsicherheit, ob er Christ ist oder nicht. Ganz viel heute geredet, ich versuche Christ zu sein, ich bemühe mich Christ zu sein. Wenn du auf solche Weise Christus annimmst als Gabe, dir zu eigen gegeben und nicht daran zweifelst, so bist du ein Christ. Lese also die Bibel, sehe, was von Jesus gesagt wird und nehme es an für mich, wer er ist. Er ist zunächst immer erst die Gabe Gottes, das Geschenk Gottes. Paulus sagt, er hat den einzigen Sohn nicht verschont, sondern für uns dahingegeben. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Jesus ist zuerst die Gabe und ein so großes Geschenk, dass alle anderen Gaben der täglichen Fürsorge und der Hilfe im Kleinen und Großen des Lebens, all die anderen Geschenke sind eingepackt, sind hineingenommen in das große Geschenk, das Jesus Christus heißt. Ich schaue also in diesen Text und sage, wie sehe ich dich, Jesus, als Geschenk? Simon sagt, wir haben geglaubt und erkannt, du bist der Heilige Gottes. Du bist der Heilige Gottes. Das heißt, dieser Jesus ist total anders als wir. Heilig ist nur Gott. Es heißt zugleich, er ist auf eine einzigartige Weise mit Gott verbunden. So wie keiner von uns mit Gott verbunden ist. Und deshalb ist er als einziger berechtigt und ist als einziger in der Lage, uns Worte zu sagen, die es in sich haben. Worte, die ewiges Leben in sich haben, die es schaffen, dass das Leben solche Qualität bekommt, dass selbst der Tod es nicht mehr kaputt kriegt. Weil er der Heilige ist, der ganz andere, der auf einzigartige Weise auf der Seite Gottes steht, wie kein zweiter. Darum ist er der Einzige, der berechtigt und fähig ist, solche Worte zu sprechen, die es in sich haben. Die ewiges Leben, erfülltes, dauerhaftes Leben vermitteln, schenken, schaffen. Wieso? Wieso ergibt sich das daraus, dass er der Heilige ist? Wenn er so einzigartig auf Gottes Seite gehört, dann ist der erste Grund, er spricht und hat als Einziger das Recht dazu, uns frei, anstatt das Todesurteil über uns zu sprechen. Worte ewigen Lebens. Dir sind deine Sünden vergeben. Das sind Worte, die ewiges Leben in sich haben. Weil sie alles, was uns kaputt macht, rausschaffen aus unserem Leben, nämlich die Sünde. Dir sind deine Sünden vergeben. Es gibt kein stärkeres Wort in dieser Welt als diesen Satz, den der Auferstandene in unser Gewissen hineinspricht. Durch das gedruckte Wort der Bibel, durch das gesprochene Wort des Bruders oder der Schwester, durch seinen Heiligen Geist im Gewissen festmacht, dir sind deine Sünden vergeben. Vergessen Sie es nicht. Niemand kann das sagen. Niemand hat ein Recht dazu. Er ist der Einzige, der Heilige. Er ist der Einzige, der dazu berechtigt ist, den Freispruch auszusprechen. Leben. Und er ist der Schöpfer. Er gehört auf einzige Art und Weise auf die Seite des Schöpfers. Deshalb schafft er, was er sagt. Steh auf, nimm dein Bett und geh. Und im Vertrauen auf dieses Wort steht der Gelähmte auf und geht. Lazarus, komm raus, er öffnet das Grab. Er schafft, was er sagt. Fürchte dich nicht. Und Furchtsame werden mutig. Jesus ist das Geschenk Gottes. Als der Heilige, der Worte hat, die ewiges Leben schaffen. Und diese Worte in unser Leben hineinspricht. Wenn Jesus das Geschenk Gottes ist, dann ist die Bibel die Geschenkurkunde. Wir leben in einer Welt der Unzuverlässigkeit, der Lüge, wo es heißt, was geht mich mein Geschwätz von gestern an, und wo das, was wir reden, Schall und Rauch ist. Und als ob sich Gott auf diese unzuverlässige Welt einließe und wüsste, dass man es mit dem Wort nicht mehr alleine machen kann, gibt es uns urkundlich, er gibt es uns schriftlich. Er sagt, ich gebe euch die Geschenkurkunde gegen die Bezweiflungen, gegen die Widersprüche, die von innen und von außen kommen.
Schlag es auf, lies es, sieh, wie Jesus als die Gabe Gottes dir gegeben ist. Lass es dir noch einmal urkundlich vor Augen halten. So Urkunden holt man raus im Streitfall. Wenn es bezweifelt wird, wenn andere Rechtsansprüche geltend gemacht werden, dann holt man Urkunden raus und sagt, hier steht's geschrieben, ihr habt kein Anrecht darauf. Es gilt, er hat sich mir geschenkt. Und da beißt keine Maus einen Faden mehr von ab. Er ist der Heilige, der mich freigesprochen hat. Er ist der Schöpfer, der mich aus dem Tode gerufen hat und ich darf sein Kind sein. Er hat's gesagt, dir sind deine Sünden vergeben. Es gibt so wahnsinnig viel Unsicherheit. Bis hinein in die Gemeinde der Christen. So viel Bedrücktsein. So viel religiöse Selbstquälerei. Auch so viel Nebelstocherei, als wenn Gott der größte Unbekannte wäre, den es gäbe. Nochmal ein Wort aus der von mir zitierten Bibellesehilfe von Martin Luther. O wollte Gott, dass doch bei den Christen das lautere Evangelium bekannt wäre und diese meine Arbeit nur schleunigst nutzlos und unnötig würde, nämlich dass er immer und immer wieder erklären musste gegen alle Missverständnisse, was ist denn nun das Evangelium und was bedeutet uns denn dieses rettende, neuschaffende Wort Gottes, dem wir vertrauen können. Also er möchte, dass diese Arbeit schleunigst überflüssig wäre. Wollte Gott, dass doch bei den Christen das lautere Evangelium bekannt wäre? So wäre gewiss Hoffnung, dass auch die Heilige Schrift wieder hervor und zu ihrer Würde käme. Das ist ein interessanter Zusammenhang. Dass er sagt, da, wo Jesus als das einzigartige Geschenk Gottes erkannt und ergriffen wird, da wird die Heilige Schrift hervorgeholt und sie kriegt ihre Würde. Da ist sie nicht mehr nur Dekorationsstück oder Diskussionsgegenstand, auch nicht nur Streitobjekt, oder gar Sezierobjekt, auch nicht nur Steinbruch für Zitate zur Untermauerung der eigenen Vorurteile. Da ist sie die Geschenkurkunde des lebendigen Gottes, der will, dass wir gegen allen Widerspruch von innen und von außen gewiss sind. Er hat sich selbst in Jesus uns geschenkt. Und das steht. Wohin sollen wir gehen, Herr? Du hast Worte des ewigen Lebens. Kein anderer. Wir haben geglaubt und erkannt, dass du der Heilige, die Schlüsselfigur Gottes ist. Brannte nicht unser Herz auf dem Weg, als er mit uns redete und uns die Schrift öffnete? Er, der auferstandene Jesus, willst tun, heute und morgen früh, wenn Sie in der stillen Zeit Ihre Bibel aufschlagen, oder morgen Abend, oder im Hausbibelkreis, in der Bibelstunde in der Gemeinde, wo auch immer, er öffnet uns die Schrift. Das ist das Geheimnis dieses Buches. Amen.
Wir wollen stille werden und beten.
Herr, alles Leid in dieser Welt, die Kriege und der Hunger, allen Schmerz und alle Tränen, Herr, all das legen wir hinein in jene Worte, die du uns selbst gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Ich habe zuerst jetzt noch Ulrich Pazani ganz herzlich zu danken für diesen Dienst, für diesen Hinweis, für diese Ermutigung zur Geschenkurkunde Gottes, die wir alle besitzen. Aber viel schöner als mein Dank wäre jetzt für ihn ein kräftiges Opfer, das wir ihm mitgeben könnten. Und zwar, er ist auch Vorsitzender des Komitees Pro Christ, also jene Veranstaltung mit Billy Graham, 17. bis 21. März 1993, auch hier in unserer Stadt, drüben im Weißen Saal, im Neuen Schloss und drüben im CVJM-Haus. Morgen kommt zum Beispiel Billy Graham schon nach Deutschland und er wird auf der EKD-Synode dort zu den Bischöfen und Synodalen sprechen und hoffen dort auf gute Aufnahme. Dieses ganze Unternehmen kostet Geld. Wir wollen heute dieses Opfer für Aktion Pro Christ geben. Das Motto, ein Motto heißt ja vor Ort, bundesweit, europaweit, noch nicht himmelweit. Aber vielleicht könnte unser Opfer himmelweit sich von dem unterscheiden, was wir normalerweise sonntags geben. Und so danke ich jetzt schon heute Abend für Ihr Geben und Ihr Opfer, vergelt's Gott. Ich möchte dann noch danken den Allianz-Posaunen unter Andreas Lieb, Bäckermeister und Konditormeister, und den Allianz-Singers unter Pfaffika Markus Bender. Ich danke Ihnen, dass Sie gekommen sind, und ich möchte Sie jetzt unter den Segen Gottes stellen. Sie segnen. Gehen Sie mit dem Segen Gottes und lassen Sie sich segnen. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch seinen Frieden.